Leben beeinflussen oder hätte das Auswirkungen darauf? Wenn nein, wäre spannend zu hören, warum nicht? Und wenn ja, wie würdest du den Glauben gerne in das Leben bringen?
Genau, danke. Das Mikro.
Ihr könnt schon mal über die Frage noch ein bisschen nachdenken, solange klären wir das technische Problem. Jetzt? Ah, okay, alles klar. Na, ich freue mich, wenn ich über den Headset weitersprechen könnte. So, dankeschön, Jörg. Ja, habt ihr ein bisschen Zeit gehabt, über die Frage nachzudenken? 20 zu uns. Manchmal schenkt der Heilige Geist einfach schöpferische Pausen, nicht? Die man so gar nicht geplant hat. Und man muss sich immer wieder auch mal stören lassen im Ablauf vom Heiligen Geist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also, ich möchte euch ein paar mögliche Antworten mal mitgeben, die ihr vielleicht findet, wenn ihr darüber nachdenkt. Vielleicht wird der ein oder andere sagen, es bleibt alles so wie bisher auch. Ich sehe eigentlich gar keinen Grund, mich zu verändern. Der Glaube an Jesus ist mir weiterhin so wertvoll, auch wenn ich weiß, dass sich mein Leben in diesem Jahr irgendwann zu Ende neigen würde. Vielleicht würdest du aber auch sagen, ich würde mein Leben dennoch jetzt dann stärker auf Jesus ausrichten. Im Angesicht des Sterbens und das so konkret vor Augen zu haben, doch ich würde mich mehr an Jesus halten, der sagt, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Vielleicht wärst du verunsicherter. Glaube ich denn wirklich richtig? Glaube ich stark genug? Reicht mein Glaube aus, um das ewige Leben zu erhalten, wenn ich jetzt an der Schwelle zur Ewigkeit stehe? Und was, wenn das mit dem Glauben und mit diesen Verheißungen vielleicht doch nicht so stimmt? Und ich glaube ja, aber ich merke auch immer wieder in mir so leise Zweifel, die manchmal auch ganz schön laut an meine Herzenstür klopfen. Wärst du verunsicherter oder zuversichtlicher? Ich lebe mein Leben eh schon, immer so, wie wir es eben gesungen haben, in der Perspektive der Ewigkeit. Ich weiß, wohin meine Reise geht. Ich weiß, dass Jesus mich ans Ziel bringt. Ich war beeindruckt dieser Tage, zu hören von einem Ehepaar, von einem älteren Ehepaar, deren Sohn todkrank ist, vielleicht so 10 Jahre, 15 Jahre jünger als ich, aber mitten im Leben stehend. Aber das Leben ist todkrank und die Eltern sagen, er hat so eine Zuversicht und so eine Freude auf das ewige Leben. Ein Leben ohne Schmerzen, ohne Geschrei und ohne Leid. Zuversichtlicher Leben im Angesicht des Sterbens. Oder würdest du gar sagen, ich würde gläubig werden? Wenn ich jetzt wüsste, das ist mein letztes Jahr, die letzten Tage, die sind gezählt auf dieser Erde. Ich war bisher immer so im Dunstkreis des Glaubens unterwegs, noch in der Gemeinde. Aber wenn es jetzt so spitz auf Knopf kommt und wenn alles so zuspitzt, dann würde ich jetzt doch die Karte des Glaubens ziehen und würde mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Wenn 2020 dein letztes Lebensjahr wäre, wie würdest du dein Leben anders leben oder besser gesagt deinen Glauben anders leben? Ich finde eine spannende Frage und noch spannender sind die Antworten, die ihr vielleicht jetzt auch für euch selbst gefunden habt. Aber jetzt möchte ich euch einladen zu einem Perspektivwechsel. Jetzt haben wir sehr lange im Eingang nachgedacht über uns selbst, nicht? Wie würde mein Glaubensleben sich anders gestalten, wenn ich wüsste, ich hätte nur noch ein Jahr zu leben? Jetzt möchte ich einen Perspektivenwechsel vornehmen und möchte euch einladen, dass wir mal die Sache von Jesus her betrachten und anschauen. Glauben anders leben. Wie würde Jesus hier dann zu dir und zu mir stehen, wenn es um dieses Thema geht? Lebe deinen Glauben anders. Und ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen und da kommt uns eine Begebenheit oder eine Begegnung zur Hilfe, stellvertretend zur Hilfe, und zwar die Beziehung Jesus und Petrus. Jesus hat ja Petrus in die Jüngerschaft berufen, wissend, dass der Petrus ein Jojo-Christ ist. Ihr kennt dieses kleine Spielzeug nicht, wo man am Faden hoch und runter ziehen muss. Und genauso war das Leben von Petrus in der Jüngerschaft mit Jesus. Mal ganz oben und himmelhoch jauchzen und dann zu Tode betrübt und gefallen und hat es selbst nicht verstanden. Er war ein Jojo-Christ. Und zu diesem Jojo-Christ sagt Jesus, du, Simon, du wirst Petrus sein. Du wirst ein Rock sein. You are Rock. Du bist mein Rocky. Du, auf diesem Felsen, auf diesem Rock werde ich meine Gemeinde bauen. Und dann sagt Jesus später mal sogar noch zum Petrus, du, ich habe für dich gebeten, dass dein Glauben nicht aufhört. Merkt ihr, wie viel Interesse Jesus und wie viel Kraft und Liebe er investiert in die Begegnung mit Petrus? Und meint er, dass das nur für Petrus gilt? Ich glaube, das gilt für all seine Jünger, für die anderen, die auch mit ihm unterwegs waren. Und das gilt bis hinein in unsere Generation, das gilt bis hinein in dein Leben als Jünger Jesu. Dass Jesus Kraft und Liebe investiert in dein Leben, dass dein Glaube nicht aufhört, dass dein Glaube nicht immer diese großen Schwankungen hat, dass dein Glaube in Zerbrüchen Kraft hat und wieder aufstehen kann, dass dein Glaube nicht abhebt und du abhebst und in den Höhen des Lebens und Jesus vergisst. Und da möchte ich uns heute hineinnehmen in dieses Thema miteinander. Petrus hat es ja einmal so erlebt, dass er wirklich nicht glaubensstark war. Und Jesus lädt ihn ein, den Glauben einmal anders zu leben, als er es bisher getan hat. Mit diesen Hochs und mit diesen Tiefs, mit diesem voll für Jesus dabei sein und dann wieder versagen. Ihr kennt diese Geschichte, wo Jesus Petrus dreimal zurücklieb mit der Frage, hast du mich noch lieb, Petrus, nachdem er ihn dreimal verleugnet hat. Und viele von uns kennen auch diese Geschichte und diese Begebenheit. Aber wisst ihr, wie es dann weitergeht? Die Geschichte endet ja nicht, diese Begegnung endet ja nicht damit, dass Jesus Petrus nur dreimal fragt und sagt, hast du mich lieb oder noch lieb? Damit endet die Begegnung ja nicht, die geht ja noch weiter. Und da möchte ich uns mal heute mit hineinnehmen, wie diese Liebesbegegnung Jesu mit seinem Jünger Petrus weitergeht und er ihn einlädt, den Glauben einmal jetzt anders zu leben als bisher. Und ich glaube, dass da einiges für uns dabei sein kann, weil ich in der Vorbereitung gemerkt habe, da ist auch einiges für mich dabei, neu zu durchdenken, wie mein Glauben anders, schöner, entspannter, gereifter, ermutigter, getrösteter sein kann. Gehen wir also mal mit hinein in diese Begebenheit. Ich lese uns die Verse, ihr könnt es hier vorne mitlesen, aus Johannes 21, ab Vers 18 folgende. Und sie wird uns so eingeleitet, dass Jesus zu diesem Petrus sagt, du Petrus, ich möchte dir etwas sagen. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jünger warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn, also diesen Jünger sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Und Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht das dich an? Folge du mir nach. Glauben einmal anders leben. Wohin will die Liebe Jesu, die ihn gerade eben zurechtgebracht hat aus dem Versagen, dreimal verleugnet, dreimal in die Liebe zurückgewonnen. Wohin will ihn die Liebe Jesus, wohin will die Liebe Jesus diesen Petrus führen und bewegen? Ich möchte euch ein paar Impulse mitgeben. Ein erster Impuls, ihr könnt es ja vorne mitsehen. Glauben anders leben heißt zutiefst, die Liebe Jesu zu dir ist es, die um deine ungeteilte Nachfolge wirbt. Die Liebe Jesu zu dir ist es, die wirbt um ungeteilte Nachfolge, den Glauben anders zu leben. Nichts Geringeres als die Liebe Jesu. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier jetzt so betonen könnte, sodass es uns auch neu bewegt und im Herzen aufgeht. Es ist nichts Geringeres als die Liebe Jesu, die diese Welt auf den Kopf gestellt hat. Es ist nichts Geringeres als die Liebe Jesu, die am Kreuz für uns gestorben ist und die auferstanden ist und die als erhöhter Jesus Christus, die personifizierte Liebe Gottes, jetzt lebt und für uns da ist. Es ist die Liebe, mit der Erich am letzten Sonntag seine Predigt beendet hatte, mit dem Vers aus Römer 12, Vers 1. Aufgrund der Erbarmungen Gottes, so hat es Martin Luther übersetzt, aufgrund dessen, was Gott alles Tolles und Gutes in deinem Leben getan hat, ermuntere ich dich nun oder ermahne ich dich nun, dass du dein Leben, ich sage es mal in meinen Worten, mit Haut und Haaren ihm zur Verfügung stellst. Das ist ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst. Das ist ein der Liebe Jesu entsprechender Lebensstil, Gott zu dienen. Die Liebe ist der Motor für ungeteilte Nachfolge. Im Grunde können wir also sagen, Jesus sagt zu Petrus, komm und folge mir erneut nach und lass uns mal den Glauben anders leben. Nicht unter der Vorgabe und nicht unter der Prämisse, dass es unter Glaubensstärke steht oder unter Leistung steht. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Stärke oder Leistung heraus sollst du den Glauben leben. Und wie könnte das konkret an dieser Stelle aussehen? Und da möchte ich uns mit hineinnehmen, wenn Jesus zu ihm sagt, ich möchte dir etwas sagen. Das heißt, jetzt werden wir Teilhaber eines Vier-Augen-Gesprächs, nicht? Jetzt möchte ich dir etwas sagen. Als du noch jünger warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden. Wenn du älter wirst, wird sich das ändern. Ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und du wirst irgendwo hingehen, wo du nicht hingehen willst. Und Jesus sagt dann, heißt es, er deutete damit an, um zu sagen, wie er sterben wird und dass aber durch das Sterben Petrus die Herrlichkeit Gottes offenbart wird. Und er schließt mit den Worten, folge mir nach, folge mir auf diesem Weg nach. Und was auffällt ist, dass es erstmal eine Verheißung für Petrus ist, die ganz auf ihn zugeschnitten ist und dass sie für unsere Ohren befremdend wirkt, bis hin, dass wir sie erstmal nicht verstehen. Also müssen wir sie uns ein Stück weit erklären lassen. Um was geht es hier an dieser Stelle? Und dann können wir den Bogen spannen in unser Leben. Halten wir einmal fest, worum es geht. Das wäre der zweite Gedanke heute zu diesem Thema Glauben an das Leben. Dass Jesus dem Petrus deutlich machen wirst, du, meine Liebe zu dir wird sich nie verbrauchen. Ich möchte es gerne erklären. Ich glaube, dass der Petrus davon nicht überzeugt war, dass die Liebe Jesus sich nicht verbraucht. Ich kann mir vorstellen, dass er schon gedacht hat, die hat sich verbraucht. Spätestens da, wo ich ihn dreimal verleugnet habe. Aber Jesus macht deutlich, nein, meine Liebe zu dir wird sich nicht verbrauchen. Wie geht's dir damit? Glaubst du, dass die Liebe Jesus zu dir sich schon aufgebraucht hat? Oder dass sie geringer geworden ist? Dass sie weniger geworden ist? Oder glaubst du, dass sie nach wie vor, egal wie du dein Leben gelebt hast als Jünger, dass diese Liebe noch immer gleich groß ist und gleich tief ist und gleich stark dir gegenüber ist? Das ist manchmal gar nicht so einfach, sich dem zu stellen und auch darüber nachzudenken. Aber es ist wichtig, weil es die Grundlage ist, auf dessen unser Glaube fußt. Petrus hat also Jesus kläglich verleugnet und ist kläglich gescheitert, aber Jesus sichert ihm hier zu, mit diesem Bild, mit diesem Gürten und Selbstgürten und von einem jemand anders gegürtet zu werden, meine Liebe wird dich durchtragen. Und diese Liebe wird dich zwar in den Märtyrertod führen, aber sie wird Gott verherrlichen. Also folge du mir nach, indem du dich mit meiner Liebe durch dein Leben tragen lässt, auch wenn es bis hingeht zum Märtyrertod. Wir könnten im Grunde sagen, was für Petrus eine gute Nachricht war, für uns aber befremdend ist, aber für Petrus eine gute Nachricht war, dass Jesus sagt, ich sage es mal auf den Punkt gebracht, ich habe mich für dich einst tot geliebt und jetzt darfst du, dieser wankelmütiger Jojo-Christ, dem ich zum Felsen machen möchte, jetzt darfst du dich am Ende deines Lebens dann für mich tot lieben. Zugegeben, für uns klingt das nicht verheißungsvoll, alles andere eher bedrohlich oder schreckend. Wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde oder wenn ich jetzt Slido oder wie diese neuen Formate so heißen, jetzt nutzen würde und würde euch fragen, wer von euch will schon jetzt wissen, dass er den Märtyrertod einmal für Jesus sterben darf? Gibt es hier Unerschrockene, Furchtlose? Geht es euch genauso wie mir nicht? Ich möchte das nicht wissen. Und wenn es so sein sollte, man weiß nie, wie das Leben so spielt, dann hoffe ich, dass Gott die Kraft dazu gibt, das durchzuhalten und zu tun. Aber sterben müssen wir zwar alle mal, aber so genau, wie es sein wird, wollen wir es dann doch nicht wissen. Aber ich glaube, wenn wir die Situation des Petrus verstehen, er ist doch jämmerlich gescheitert, er hat Jesus verleugnet, er wagte kaum mehr zu sagen, Herr, ich liebe dich. Sein Herz hängt zwar an Jesus, aber hat doch immer wieder sein Fähnchen in den Wind gehängt. Und er bekommt in diese Situation die Zusage hinein, meine Liebe zu dir wird Bestand haben bis in deinen Tod und deine Liebe zu mir wird ebenfalls Bestand haben bis in deinen Tod. Können wir uns vorstellen, dass das für den Petrus in seiner Lebenssituation Balsam war für seine Seele, Hilfe war, Ermutigung war für seine verunsichertes Glaubensleben. Klammer auf, ganz kurz erwähnt für die Geschichtsinteressierten, manche denke ich wissen das, sei nur kurz am Rand erwähnt, Jesus stirbt im Jahr 64 nach Christus, so ist es uns in altkirchlicher Form überliefert, in Rom. Und im Grunde erfüllt sich dann genau dieses Bibelwort. Ein anderer hat ihn nämlich den Gürtel umgebunden, die römische Staatsmacht hat ihn den Gürtel umgebunden und führt ihn dahin, wo er eigentlich nicht will, nämlich, dass sie sagen, du gehst ans Kreuz. Und dann ist es so überliefert, und das finde ich eigentlich schön, dass Petrus noch eine letzte Bitte hatte und sagt, dass er beschämt darüber war, dass er am Kreuz sterben darf für Jesus. Und er hat gesagt, kreuz mich bitte kopfüber, das will ich nicht für mich in Anspruch nehmen, so gekreuzigt zu werden wie einst mein Heiland und mein Herr. Gott hat sich durch diesen, wenn die altkirchliche Überlieferung so stimmt, hat sich Gottes Herrlichkeit in seinem Tod, in seinem Glaubensleben offenbart. Die Liebe Jesu hat den einst so Unbeständigen durchgetragen und sich nicht aufgebraucht, ihr Lieben. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges, was wir auch für uns mitnehmen können. Natürlich sind wir nicht so wie Petrus und vielleicht bist du auch nicht so eine Art Jojo-Christ. Vielleicht gestaltet sich dein Glaubensleben ganz anders, aber wir haben alle diese Wellenbewegungen. Und Glaube ist immer etwas Dynamisches, nie was Statisches. Wenn du dein Glauben nur als einen statischen Zustand sehen möchtest, dann lebst du nicht Glauben. Glauben ist Beziehung, Glauben heißt Vertrauen, sich anvertrauen. Und Vertrauen unterliegt immer irgendwelchen Spannungen. Mal vertraut man sich mehr, mal vertraut man sich weniger. Es hat mit einem selber zu tun, es hat mit dem Gegenüber zu tun. Wie man sich versteht, wie man es zusammenfindet, wie viel Zeit man miteinander verbringt. Glauben ist eine dynamische Sache. Und da ist es wichtig, dass wir von Jesus her wissen, du, meine Liebe zu dir, egal wie dein Leben läuft und wie du läufst, wird sich nicht aufbrauchen. Nimm das von Petrus mit. Und Glauben an das Leben heißt also zuerst einmal, lebe dein Leben aus der Sicht der Liebe Jesu an dieser Stelle. Ich möchte es auch gerne vertiefen mit dem dritten Gedanken. Glauben an das Leben heißt, die Liebe Jesu erzieht dich dahin, den Glauben eben nicht aus dir zu leben, sondern aus der Kraft und aus der Liebe Jesu. Das liest sich jetzt so einfach, aber das ist eine ganz, ganz harte Lektion in unserem Glaubensleben, ihr Lieben. Weil es heißt, dass ich erstmal an mir selbst zu Schanden werden muss, so wie es Martin Luther ausgedrückt hat. Petrus musste erstmal an sich selbst zu Schanden werden. Er musste erstmal die Schande erleben, dass er eben doch nicht so glaubensstark ist, wie er gedacht hat. Dass er eben doch nicht so leistungsfähig ist im Glaubensleben. Dass er eben doch nicht so sehr an Jesus hängt, wie er sich das gedacht hat. Erst einmal an sich selbst zu Schanden werden. Das ist so wichtig und dahin will uns Gottes Geist und auch Jesus selber führen. Wisst ihr, Petrus war einer, der hat an seine eigene Stärke geglaubt. Der war eigenständig und er war tatkräftig. Und das musste Jesus erstmal alles zerbrechen, damit er lernen konnte, aus der Kraft und aus der Liebe Jesu sein Glaubensleben zu gestalten. Und das ist eine ganz, ganz harte Lektion. Und dazu gebraucht Gott viele Dinge in unserem Leben. Das kann Krankheit sein, das kann eine Not sein, das kann eine Beziehungskrise sein, das können viele Dinge sein. Aber glaube mir, dass Jesus diese Dinge gebraucht und auch wenn sie dich schmerzlich zerbrechen, er möchte dich darauf hinweisen, fange an oder lerne vermehrt aus meiner Kraft und in meiner Liebe unseren Glauben, deinen Glauben zu leben. Nicht ich halte durch, sondern die Liebe Jesu hält mich durch und aus. Nicht der Blick auf mich sichert mir das Heil, sondern der Blick auf Jesus. Und ich glaube, das ist grundlegend wichtig für unser Verständnis von Glauben. Und ich sehe es euch nach und sehen wir es einander nach und siehst dir selber auch nach, wenn wir da noch nicht so reif sind in dieser Sache. Wisst ihr, ich habe in meinem Glaubensleben, das jetzt auch schon fast 40 Jahre auf dem Buckel habe, sage ich jetzt mal, auch gemerkt, dass ich da viel lernender war und immer auch noch lernender bin. dass ich mich eben nicht mein Glaubensleben über Appelle definiere. Ich müsste mal wieder, es wäre gut, wenn, und glaube nur und fang nicht an zu zweifeln. Ihr kennt auch den erhobenen Zeigefinger nicht. Du musst, du solltest, pass auf, als Christ hast du gefälligst. Ich weiß nicht, durch welche christliche Kinderstube jeder Einzelne gegangen ist. Ich weiß nicht, durch welche Gemeindeerfahrung ihr geprägt wurdet. Aber ich erlebe es immer wieder, dass genau das unseren Glauben definiert, Appelle und eigene Leistungsstärke hervorbringen. Es ist aber auch kein Wunder, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Und ich habe am Anfang gedacht, meines Glaubenslebens, ich und Jesus, wir sind ein starkes Team. Ich habe immer so gesehen, Jesus legt den Arm um mich und ich lege den Arm um Jesus und dann werden wir die Dinge schon rocken, Gemeinde aufzubauen. Und nach 10 Jahren war meine Leistungsstärke am Ende, wo Gott mich in einen Zerbruch geführt hat. Und wo ich dann merken musste, im Grunde wie Petrus auch, was trägt jetzt eigentlich meinen Glauben? Und wie kann das mit dem Glauben wirklich weitergehen? Und ich genauso gemerkt habe, jetzt muss ich lernen, den Glauben aus der Kraft Gottes zu leben und aus der Liebe Jesu zu mir leben, auch wenn ich mir selber nicht in die Augen schauen kann, was wieder passiert ist, oder wenn es einfach auch nicht gut läuft. Und ihr Lieben, wenn man auf dieser Spur unterwegs ist, dann merkt man, wie sich das befreiend anfühlt, wie sich das entspannend anfühlt, wie das tröstet und ermutigt, weil ich bin in meinem Glaubensleben nicht abhängig von mir selbst, sondern ich bin abhängig davon, dass ich mich einfach an Jesus halte, an seine Liebe und aus seiner Kraft versuche zu leben. Wie gesagt, es ist eine harte Lektion oft, mit schmerzlichen Erfahrungen, aber es ist eine Lektion, in die Jesus mit hineinnimmt, weil er Gutes mit uns vorhat an dieser Stelle. Und doch gilt dann noch das andere, und das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, weil es in unserer Begegnung auch noch zum Tragen kommt, so sehr primär die Nachfolge von der Liebe Jesu lebt, die sich nicht aufbraucht, die dich durchträgt, die dich hält, so sehr kommt dann das andere dazu, dass Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst und ich möchte, dass du mir ungeteilt nachfolgst, dann möchte ich auch, dass du ganz konkrete Schritte gehst. Dann möchte ich dir sagen, was genau dran ist und ich bitte dich, dass du das umsetzt, dass du das in deinem Leben einbaust. Und schaut mal in der Begegnung von Jesus mit Petrus, wie sie weiterging. Ich lese uns nochmal diese Verse, vielleicht erinnert ihr euch gerade noch. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte. Auch das ist schon eine eigentümliche Aussage, oder? In dem ganzen Jüngerkreis merken die Jünger, es gibt einen, den Jesus besonders liebt. Johannes, der schreibt übrigens dieses Evangelium. Also Petrus sieht, dass der Jünger, den Jesus besonders liebt, dass der ihnen folgt. Und jener Jünger, der hat beim Abendmahl sich noch erkundigt hat, Herr, wer wird dich denn verraten? Und als Petrus ihn sah, fragte er jetzt Jesus, sag mal, und was wird aus dem Jünger? Was wird aus deinem Lieblingsjünger Johannes? Ich habe verstanden, was aus mir wird. Ich habe verstanden, was für mich wichtig ist. Aber was wird aus deinem Lieblingsjünger Johannes? Und Jesus erwidert so ganz schroff, so und unerwartet, unfreundlich eigentlich, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Und dann kommt dieser entscheidende Satz, den Jesus zum zweiten Mal hier spricht in der Begegnung mit Jesus. Ich möchte, dass du mir nachfolgst. Also folge du mir nach und mach deine Nachfolge nicht abhängig von dem, wie ich mit anderen Glaubensgeschichte schreibe. Wie ich mit anderen den Glauben angehe und sie einlade, den Glauben mit mir zu leben. Deshalb der vierte Impuls, die Liebe Jesu weist es ausdrücklich zurück, dass du dich mit anderen im Glauben vergleichst. Stehst du in der Gefahr, dich mit anderen zu vergleichen im Glaubensleben? Ich kenne die Gefahr und ich merke, dass sie mich immer in zwei Richtungen zieht. Sie zieht mich entweder in diese Richtung, dass ich sage, dem anderen geht es vom Glauben her besser. Er scheint gesegneter zu sein, er scheint erfolgreicher zu sein, er scheint von Gott geliebter zu sein. Er scheint eher ein Johannesjünger zu sein, während ich so ein Petrusjünger bleibe. Kennt ihr das? Und dann merke ich, wie das so ein tödliches Gift ist in meinem Herzen, in meinem Glaubensleben, auch in meiner Liebe zu Jesus, auch in meiner Liebe zur Gemeinde, zu den Menschen. Das ist so eine Art schleichendes, tödliches Gift, das mir und dem Glaubensleben nicht gut tut. Und dann gibt es das andere noch, vielleicht kennt ihr das auch, dass das Vergleichen nicht nur ein schleichend tödliches Gift ist, sondern dass es auch geistlich ungesund ist, weil es mich unzufrieden macht. Macht mich dann unzufrieden. Oder es macht mich sogar stolz, dass ich denke, wow, hey, wenn ich mich mit dem vergleiche, mit ihr, merke ich, hey, ich bin gesegneter. Gott macht mein Leben viel leichter, viel stärker als bei ihm. Dann hat man eben vielleicht erstmal noch so Mitleid, aber dann stellt sich manchmal auch so diese Wurzel ein in den Gedanken dann, oh, ich bin vielleicht doch ein besserer Christ. Kennt ihr das mit dem Vergleichen? Das kann uns so in unterschiedliche Richtungen ziehen, aber egal in welche Richtung es dich zieht, es ist nicht gesund für unser Glaubensleben. Und diese Gefahr sieht Jesus auch bei Petrus. Man könnte ja sagen, wenn man Petrus, Mensch, der ist ja fürsorglich um Johannes, nicht? Also Petrus denkt nicht nur an sich selbst, dass er im Glaubensleben mit Jesus zurechtkommt, sondern er sieht da gerade den Jünger Johannes und er denkt, Mensch, jetzt zeige ich mal Fürsorge. Und vielleicht hat er auch ein fürsorgliches Herz und will einfach nur wissen, wie geht's mit dem Johannes weiter. Aber Jesus sieht ja tiefer. Und ich glaube, weil er tiefer sieht und weil er unsere Herzen sieht und weil er das Herz von Petrus sieht, kommt diese schroffe Antwort. Weil er, glaube ich, im Herzen Jesu Petrus nicht diese Fürsorge für Johannes sieht, sondern dieses Vergleichsmuster sieht. Und deshalb sagt er zu ihm, folge du mir nach und überlass es einfach mir, wie ich den Johannes führe. Und ich möchte euch ein Beispiel führen, dass Jesus nicht nach Schablone F führt. Und wir wissen das, dass Jesus nicht nach Schablone F seine Jünger führt. Aber trotzdem hätten wir es oft gern. Gerade wenn wir sehen, dass der andere es leichter hat im Glauben, nicht so krank ist, nicht so schmerzvolle Erfahrungen macht. Schaut einmal, wie das Lebensende von den beiden war. Weil das ja vorhin beim Petrus angeklungen ist, wie Jesus das hier so weitergegeben hat. Das Lebensende vom Johannes war so, im hohen gesegneten Alter ist er wahrscheinlich eines natürlichen Todes gestorben. Als letzter der Apostel, als letzter der glorreichen 12. Verbannt, okay, auf die Insel Patmos, freiheitseingeschränkt, aber er konnte sich zumindest auf der Insel relativ frei bewegen. Und er schreibt noch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Gesegnetes Alter, gesegnetes Leben und Sterben. Und Petrus, wir haben es schon gehört, viel früher gestorben, grausam am Kreuz unter Kaiser Nero in Rom gekreuzigt. Gott führt seine Jünger nicht nach Schablone F. Er führt sie ganz unterschiedlich. Er führt uns unterschiedlich, dich und mich. Lassen wir das mit dem Vergleichen sein. Dag Hammarskjöld, weiß nicht, wer den noch kennt, ein gläubiger Mann, UNO-Generalsekretär. Manchmal wünscht man sich, dass man mehr gläubige Leute an den Führungsspitzen, sei es in UNO oder Parteien und so weiter hat. Er hat aus seinem Glauben keinen Hehl gemacht. Er ist mit dem Flugzeug abgestürzt und gestorben, ihr Lieben. Was für eine Geschichte, was macht Gott da mit ihm? Und er hat in einem Vortrag gesagt, ich zitiere es euch, wo es um dieses Vergleichen ging, er hat gesagt, trotz allem ist eine Bitterkeit darüber, dass andere genießen, was mir verwehrt ist, immer wieder in meinem Herzen am Aufflammen. Und ich dachte mir, ja, genau so ist es. Trotz allem ist eine Bitterkeit darüber, was andere genießen dürfen und was mir verwehrt wird, immer wieder in meinem Herzen am Aufflammen. Und das ist Gift für unser geistlich gesundes Glaubensleben. Bringen wir es zum Ende, zum Schluss auf den Punkt, auf einen Blick auf den Punkt gebracht. Und jetzt möchte ich euch jeweils eine Challenge noch mitgeben an dieser Stelle. Ihr habt alles auf einem Bild jetzt hier vorne. Das, was diese vier Punkte jetzt verbindet, ist die Liebe Jesu. Und dann fächert sich diese Liebe in vier Bereiche auf. Und ich möchte euch diese vier Bereiche nochmal ans Herz legen und jeweils mit einer Challenge verbinden. Und ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt nicht alle vier Bereiche und alle vier Challenges annehmt, sondern dass ihr euch fragt, welcher dieser vier Bereiche, wo es um die Liebe Jesu in meinem Leben geht, spricht mich an? Wo spricht Gott zu mir? Und dann nimm diese Challenge, diese eine Challenge bitte an und danke Gott für seine Liebe zu dir und versuche diese Challenge umzusetzen in den nächsten Tagen. Glauben an das Leben. Die Liebe Jesu wirbt um deine ungeteilte Nachfolge. So war es bei Petrus, so gilt es für Johannes, so gilt es für uns. Die Challenge heißt, ich benenne das, was mich hindert, Jesus ungeteilt nachzufolgen. Wisst ihr, manchmal wissen wir genau den Lebensbereich, um den es geht. Und den klammern wir immer schön aus und legen ihn in die Tiefen des Kellers unserer Seele. Aber Gott bringt ihn immer wieder hoch und sagt, das ist genau das Hindernis, warum wir nicht weiterkommen miteinander. Dann eliminiere diesen Bereich. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Eine Challenge soll nicht einfach sein, auch nicht im Glaubensleben. Aber denke daran, es geht um die Liebe Jesu zu dir, die sich nicht aufbraucht. Sie hält dich aus mit dem Hindernis in deinem Seelenkeller, aber sie merkt, dass dieser Seelenkeller geheilt werden muss, befriedet werden muss. Und deshalb besteht die Challenge darin, ich benenne diesen Seelenkeller, der mich hindert, Jesus zu folgen, und ich eliminiere ihn mit Gottes Hilfe. Und manchmal brauche ich vielleicht auch einen Seelsorger oder eine vertraute Person, die mir dabei hilft. Dann nutze das und tue das. Die Liebe Jesu zu dir verbraucht sich nicht. Herr, ich will aufhören, mich selbst anzuklagen und mich zu ängstigen. Du bringst mich mit meinem Glaubensleben durch. Durch die Schwierigkeiten jetzt, über die Höhen jetzt, bis hinein einmal in die Ewigkeit. Die Liebe Jesu erzieht dich darin, den Glauben nicht aus dir zu leben, sondern aus der Kraft und der Liebe Jesu. Die Challenge, einfach ein Gebet. Herr, zeige und befreie mich von ungesunden Glaubensmustern, die mich geprägt haben, sei es in der Kindheit, in der Familie, sei es in Gemeinden, sei es durch spezielle Leute. Du weißt es im Grunde genau, wenn du auf Gott hörst, wo er dich da ansprechen will. Herr, befreie mich von ungesunden Glaubensmustern. Das kann auch ein schmerzvoller, aber heilsamer Prozess sein. Und das vierte, die Liebe Jesu weist es ausdrücklich zurück, dass du dich mit anderen im Glauben vergleichst. Herr, ich habe den vor Augen, ich habe die Situation vor Augen, ich habe diesen Zustand vor Augen. Ich will aufhören, mich damit zu vergleichen. Und du schaffst es nicht, das Vergleichen aufzugeben, wenn du nur sagst, ich will mich nicht mehr damit vergleichen, sondern du schaffst es nur, wenn du stattdessen dir was anderes suchst, worauf du deine Konzentration und deine Gedanken lenken möchtest. Was könnte es sein? Etwas Schönes, was Gott dir geschenkt hat in deinem Leben. Und dann darüber nachdenken. Nur so wirst du das Vergleichen in den Griff zu bekommen, wenn du dir etwas gegenüber aufbaust, das schön ist und wo du dann deine Gedanken und dein Herz dranhängst. Welcher der vier Punkte spricht dich an? Wie gesagt, such dir einen Punkt raus, wo Gottes Geist dich angesprochen hat, das Wort Gottes angesprochen hat. Danke Gott dafür, dass diesem Bereich die Liebe Jesu gilt in deinem Leben, die sich nicht aufbraucht, die sich durchträgt. Und nimm die Challenge an in der Kraft und in der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Fang so an, deinen Glauben auf der Liebe Jesu als Grundlage neu oder anders zu leben. Amen.